Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Auch Corona-krisenbedingt wird weniger Geld in die Kirchenkassen fließen. Die Kirchen werden Stellen abbauen müssen. Aber es geht um mehr. Unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Kultur werden sich in der Folge des Kirchenschrumpfens massiv verändern. Viele erhoffen sich das schon lange. Andere stimmt das traurig. Aber über diese Lager hinweg, viele dürfte schon bald ein Phantomschmerz beschleichen, zumindest jene, die noch funktionierende Volks- oder Minderheitenkirchen erlebt haben. Studien sagen, in den kommenden Jahrzehnten verlieren die Kirchen noch mal die Hälfte ihrer Mitglieder. Ist der Rückzug ins Ghetto somit zwingend? Thomas Klatt ist dieser Frage nachgegangen. Was kommt nach der Verzwergung? Und er beginnt damit, was Forscher denken, wie es so weit kommen konnte.
In den letzten Jahrzehnten haben wir häufig die Tendenz gehabt, weil man so als Volkskirche wollte man für alle da sein. Und für alle da sein bedeutet natürlich, es wird irgendwie so ein bisschen gräulich, also so das Wischiwaschi halt. Also man versucht ja nichts Gefährliches anzusprechen und so. Und das ist natürlich dann irgendwie auch manchmal auch ein bisschen überflüssig.
Sagt Gerd Pickel, Religions- und Kirchensoziologe an der Evangelischen Theologischen Fakultät der Uni Leipzig. Der stetige Mitgliederschwund ist für ihn auch Zeichen des stetigen Bedeutungsverlustes der ehemals großen Volkskirchen. Das müsse aber für den christlichen Glauben nicht abträglich sein.
Man könnte hier jetzt mit einem frühen Religionspsychologen, mit William James, sagen, der hat mal die Kirche als den verderbten Partner der Religiosität sogar bezeichnet, dass natürlich die Kirche eher sozusagen hemmend ist für die wahre Religiosität als stärkend.
Denn der christliche Glaube muss sich nicht zwingend in Bistümern und Landeskirchen organisieren. Im Grunde stehe nicht die Institution im Vordergrund, sondern das menschliche Für und Miteinander, sagt Religionssoziologe Pickel.
Das Soziale an Religion, diese soziale Komponente, es ist ja im Christentum gegeben, für andere da zu sein, das ist eine soziale Komponente, aber das macht man ja auch nicht allein. Also das Frühchristentum war ja auch nicht jeweils eine Person, die für sich gedacht hat, sondern das waren kleine Gruppen, die natürlich dann auch noch unter Verfolgungsdruck ja besonders viel Vertrauen ineinander entwickeln mussten. Vielleicht müssen die Kirchen lernen, das, was Christentum ist, ist halt auch nicht sozusagen die organisierte Kirche in der organisierten Gemeinde, wo viele nie da sind, sondern es sind die Personen, die sich irgendwie treffen können.
Schon Anfang des 20. Jahrhunderts formulierte der evangelische Theologe Ernst Troeltsch die Idee der elastischen Volkskirche. Das Christliche zeige sich in drei grundlegenden Sozialgestalten. Erstens in der verfassten Kirche, zweitens in ausgelagerten Vereinen, Initiativen, Gebetskreisen und Splittergruppen, die Troeltsch Sekten nannte, und drittens in einer individuellen Frömmigkeit und Mystik.
Eine der Pointen seiner Behauptung dieser Trias ist ja, dass diese drei Gestalten wechselseitig voneinander abhängig sind. Sowohl die Sekte Freikirche als auch die religiösen Individualisten sind in einer bestimmten Weise von der Großkirche abhängig, nämlich als derjenigen Größe, in der wesentlich die Überlieferung des Christentums stattfindet und eine Vermittlung des Christlichen in der ganzen Breite. Sie ist Kirche für das Volk, bietet auch so etwas wie eine religiöse Grundversorgung an. Beerdigungen, Taufen, Trauungen, auch für diejenigen, die nicht intensiv am Gemeindeleben teilnehmen.
Sagt Martin Fritz, theologischer Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Was aber, wenn die Kirche ihren Aufgaben nicht mehr nachkommt? Vielfältig sind die Klagen, die Predigten würden immer schlechter. Im Konfirmandenunterricht werde kaum noch biblisch-theologisches Wissen vermittelt. Wer einen nahen Verwandten beerdigen lassen möchte, erreiche den Ortspfarrer nicht und bestelle lieber gleich einen freien Trauerredner. Wo aber Kirche ihren Grundaufgaben nicht mehr nachkommt, hat sie auch ihre Existenzberechtigung verloren. Evangelisch gesprochen?
Kirche ist da, wo das Evangelium gepredigt und die Sakramente gefeiert und verwaltet werden. Da braucht es gar keinen Überbau, keinen kirchlichen sonst. Das ist erstmal eine Funktion und keine Institution, welche die Kirche ausmacht.
Wird es christliche Existenz künftig also vor allem in Vereinen und Splittergruppen geben? Eine individuelle Frömmigkeit ohne großkirchliche Anbindung? Ja, sagt Religionssoziologe Gerd Pickel, das gäbe es schon lange in den USA. Aber dort eben mit Risiken und Nebenwirkungen.
Da habe ich natürlich eine bunte Pluralität. sehr unterschiedlichen Glaubens. Man hat nur den Problem, dass Gruppen, wenn sie natürlich nur nach innen gerichtet sind und mit anderen nicht kommunizieren, sehr, sehr schnell, also in der Tat, das, was wir manchmal so ein bisschen negativ betrachten, als Sekten daherkommen. Also Gruppen, die sehr überzeugt sind nach innen, die haben allerdings auch einen Stacheldrahtzaun außenrum und sind gut bewaffnet. Eine Entwicklung eben nicht zum Liberalen, sondern natürlich zu einem eher dogmatischen Religiösen hin. Also wenn ich so eine kleine religiöse Gemeinschaft dann habe, die überlebt, sage ich jetzt mal, die überlebt dadurch, dass sie sich abgrenzt. Ich würde nicht sagen, dass das eine schwache Theologie ist. Es wird wahrscheinlich sogar eine sehr starke sein, aber vielleicht auch eine stark vereinfachte.
Wer künftig keine amerikanischen Verhältnisse in Deutschland haben wolle, müsse vor allem auf Bildung und Aufklärung setzen. Und dafür seien schon heute nicht mehr Kirchenräume entscheidend.
Die Berührung zur Religion findet an zwei Stellen statt. Das ist in der Familie und das zweite ist dann im Religionsunterricht. Es lernt ja keiner in der Kirche Religion, um es mal ganz ehrlich zu sagen, sondern man lernt es an diesen beiden Stellen. Also wenn die Eltern nicht religiös sind, dann werde ich keine Kirche von innen sehen. Und wenn ich nicht im Religionsunterricht zumindest die Basis des Wissens erfahre, dann weiß ich auch gar nicht, was dort getan wird.
Der Schlüssel liegt für Pickel vor allem in einem guten Religionsunterricht. Wenn es künftig keine Großkirchen mehr geben sollte, werde es auch keine akademische Pfarrerausbildung mehr geben. Sprich, die theologische Fakultät wäre ein Auslaufmodell. Was es aber weiterhin brauche, religionswissenschaftliche Institute, zumindest für die Lehramtsausbildung. Auch wenn er die Gefahr sieht, dass künftig theologisches Wissen verloren geht, Pickel ist zuversichtlich, dass historisch-kritische Wissenschaft nicht zwangsläufig verloren gehen müsse.
Die theologischen Fakultäten würden sich auflösen, die würde man auflösen. Aber es würde durchaus so sein, dass Theologen, die Theologie als Wissenschaft in bestimmten Bereichen durchaus innerhalb der Geisteswissenschaften überleben würde. Dass es so eine Art Zuordnung zu philosophischen Fakultäten oder sowas gibt. Ob das dann aber für alle quasi die Vorgabe ist, das ist ja eine andere Frage.
Eine Verzwergung der Großkirchen müsse also nicht zum Ende der Theologie führen. Sie werde aber zu anderen Organisationsstrukturen führen, vor allem zu kleineren Vereinen. Und Ironie der religionssoziologischen Geschichte, nicht die Großkirchen wären dann weiterhin Vorbild für andere Religionen, sondern umgekehrt würden sich Christen an den Vereinsstrukturen anderer orientieren müssen, meint Gerd Pickel.
Schauen wir uns zum Beispiel die Muslime in Deutschland an. Deren Organisationsform ist ja gemeinschaftsorientiert. Die haben verschiedene Gemeinschaften, die sind natürlich auch stark um die Moscheen herum, aber die sind ja relativ singular. Dort haben wir ja gar nicht sozusagen die Kirche, die alles zusammenhält, sondern es sind viele Gemeinschaften.
In Zukunft könnte es also vielfältige Formen von Gemeinschaft und Gemeinde geben. Von der christlichen Motorradgruppe bis zum Strickkreis, vom Singeklub bis zum Kochkurs. Gelegenheitsstrukturen und soziale Angebote, die auch von Nichtgläubigen akzeptiert werden können.
Man könnte sagen, das könnte ein Bürgerhaus auch sein, aber man hat nicht den Flair dort der sozialen Vergemeinschaftung. Also wir haben in Ostdeutschland mehr Personen, die sozusagen in diesen Gruppen um Kirchen herum sind als Mitglieder. Und das ist urchristlich, finde ich jetzt eigentlich auch mal genau gesagt, dass man sozusagen Sozialformen ermöglicht.
Klar ist auf jeden Fall, dass die Kirchen an Macht und Einfluss verlieren werden. Die kleineren christlichen Vereine werden kaum die bisherigen Strukturen aufrechterhalten können.
Jede dieser einzelnen Gemeinschaften würde natürlich gegenüber dem Staat kaum Durchsetzungskraft haben. Da würde man auch sagen, okay, da gibt es ein Gruppchen und da gibt es ein Gruppchen. Da ist so die obere Organisationsform doch ganz hilfreich.
Pickel selbst kann sich daher so etwas wie einen EKD-Dachverband als politische Repräsentanz weiterhin vorstellen. Die Landeskirchen aber hält er für überholt. Und Theologe Martin Fritz glaubt schon an so etwas wie die Wirkmächtigkeit des Wortes Gottes oder eben des Heiligen Geistes. Auch in Zukunft werden die Deutschen Bibel lesen, beten oder christliche Lieder singen. Ob aber das theologische Niveau ohne Landeskirchen und akademisch ausgebildete Pfarrer zu halten sein wird, weiß er noch nicht.
Ich bin nicht besonders pessimistisch, was das Christentum angeht. Da rechne ich mit einer gewissen Selbstwirksamkeit des Wortes, auch mit einer gewissen grundlegenden Religiosität des Menschen, die sich im Christentum dann eine besonders schöne und wahre Form findet. Um das Christentum ist es mir nicht bang. Um ein aufgeklärtes Christentum ist es mir schon bang.
Die Großkirchen und ihre Verzwergung, Thomas Klatt berichtete.